SRF 1.
SRF 1. Lüpfen, greifen oder vielleicht mit den Händen klatschen. Ja, mit denen können wir einen Haufen machen. Vielleicht auch schnippen oder ganz fein jemanden berühren und streicheln. Für meine Radiokollegin Yvonne Scherer ist die Hand etwas enorm Wichtiges. Sie ist seit früher Kindheit blind. In ihrem zweiten Mundartbuch führt sie uns ins Reich vom Tastsinn und zeigt, was die Hand alles kann.
Die Fingerbeeren sind für Detail. Für das Eingemachte, für die feinen Sachen, für das Genaue, Hochaufgelöste. So fein wie das Auge sind die Fingeraugen nie. Dafür sind sie nach. Spüren mehr als die Oberfläche. Keine Vornehme oder abschätzige Distanz. Der Tastsinn ist der Sinn der Nähe. Der Nähe, die sich Zeit lässt.
Die Hand, die spürt alles und ist ganz nah über das erzählt, die Yvonne Scherer, wo sie das Buch hat angeschrieben. Ja, da muss man sich vielleicht überlegen, lieber Hochdeutsch oder Mundart. Diese Frage hat sich die Yvonne Scherer aber nie gestellt. Ganz klar, sie schreibe nur berndeutsche Geschichten.
Weil es mir einfach so wahnsinnig gefällt. Ich habe die Sprache einfach so gern. Es ist meine Muttersprache. Man kann ein bisschen giftiger sein, man kann ein bisschen böser sein und man kann auch ein bisschen lieblicher sein und ein bisschen, ja, fast zärtlicher, auch mit diesen Verkleinerungsformen, die man im Berndeutsch einfach hat. Und in so einer Sprache wollte ich einfach schreiben.
Hänglisch, so heisst Yvonne Scherer ihr neues Handbuch. Ihr gehört mehr daraus in dieser Stunde in der Mundartsendung Schnabelweit, hier auf SRF 1. Ebenfalls mit Berner Dialekt am Mikrofon Joël Behler und da der Ueli Schmetzer und Zeit.
Es gibt Leute, die wollen eine Villa, eine riesengroße Hütte mit 16 Zimmern, die sie nie sehen, weil sie gegen eine Sitzung haben. Es gibt Leute, die wollen eine Karre, ein supergeiler Schlitten in der Garage, der 16 Liter braucht, bis zur Bäckerei. Ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen. Hätte ich gern, weisst du, ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit dir. Ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen. Hätte ich ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit mir. Es gibt Leute, die sammeln Kohle, ein Riesenhaufen Geld, das sie gar nicht brauchen können, ausser sie machen ein Feuerchen und brätchen. Servala, wenn sie das gerne haben. Es gibt Leute, die wollen der Chef sein, ein bisschen rumkommandieren, ein bisschen wichtig tun, so lange kennen mehr, wie wenn ich sie kann. Ich werde ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen. Hätte ich gern, weisst du, ich werde ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit dir. Ich werde ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen. Hätte ich gern, weisst du, ich werde ein bisschen Zeit haben, mit mir. Das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich so gern, das hätte ich wirklich schon ein paar gern. Ein bisschen Zeit haben,
ein bisschen Zeit mit mir.
Na, das sind doch schöne Aussichten. Zeit haben, der Uli Schmetzer hier auf SRF 1. Vielleicht Zeit haben, um ein Buch zu lesen. Es ist etwas, das mich Gang wieder fasziniert, wenn ich durch die Gang vom Radiostudio laufe. Da gibt es im vierten Stock den Schreibtisch von meiner Redaktionskollegin, der Yvonne Scherer. Bei ihr stehen Geräte rum, die ich sonst nie gesehen in diesem Haus und die ich auf Anhieb auch gar nicht erkenne, für was die genau sind. Neben dem Computer beispielsweise hat sie ein Gerät, wo sie ihre Manuskripte in der sogenannten Brailleschrift ausdrucken kann. Die pünktliche Schrift, die blinde Menschen mit den Fingerbeeren-Tasten und so können lesen können. Die Yvonne Scherer ist, seit sie 7 Monate alt ist, blind wegen einem Netzhautkrebs. Und neben der Radioarbeit, da ist Yvonne Scherer auch Autorin von Mundartbüchern. Mit einem ersten Erzählband, «Nasbüchli», erzählt sie Geschichten vom Schmücken. Und jetzt kommt ihr das zweite Buch raus, da geht es um den Tastsinn und um die Hand. Die Susanne Sturzenegger aus der Schnabelweide-Redaktion wollte von der Autorin wissen, wieso die menschliche Hand ein Spezialfall ist.
Das Besondere an unserer Hand ist der Daumen. Das kann man vielleicht mal ausprobieren. Wir können nämlich unseren Daumen in die Hand hineinbiegen. Mhm. Also so, dass er bis über den kleinsten Finger raus schaut. Mhm. Und das ist ein spezielles Gelenk, das der Daumen hat, so ein Sattelgelenk. Und dank dem kann man mit dieser Hand einfach so wahnsinnig viel machen. Und das ist eigentlich, sagen zumindest die Sachbücher über die Hänge, der grosse Spezialfall.
Also höchstens die Affen können ja auch noch, haben auch so einen Daumen.
Genau, die haben ja Daumen, aber eben die tun mit denen einfach heben, wie ein Kleinkind hebt, oder? Ein Kleinkind kann ja auch etwas in die Hand nehmen, fassen, mhm, packen, so, und dann irgendwie hauen oder irgendetwas. Also der Affe könnte jetzt zum Beispiel mit seiner Hang, mit seiner Pfust, mit einem Stein oder irgendwie so, könnte er eine Nuss aufhauen. Aber er kann eben nicht jetzt zum Beispiel einen Stift in die Finger nehmen. Das könnte er nicht. Oder Klavier spielen mit allen Fingern, so kompliziert ist, das ging zum Beispiel nicht.
Mit dem Daumen machen wir auch klare Aussagen. Daumen auf, Daumen ab. Schon die Römer haben es gemacht bei den Gladiatoren, auch wenn es historisch nicht bewiesen ist. Oder dann können wir jemandem den Daumen drücken und Glück wünschen. Im Kapitel «Fingeruniversum» schreiben sie dann noch weiter, Yvonne Scherer, was denn die anderen Finger alles können.
Der Daumen weiss, wie viel wert er ist. Aber er würde nie jemandem drohen. Das überlässt er galant dem Zeigefinger. Er weiss genau, dass der Zeigefinger nicht widerstehen kann. Der zeigt gern, wer er ist, wie viel Geschick er hat und wie fein er tasten kann. Die Mutter zückt ihn schnell, wenn ein Kind etwas macht, das er nicht passt. Mir bedeutet der Zeigefinger besonders viel, weil er dermassen gespürig ist. Nur dank ihm kann ich so zügig lesen. Er ist ein Mitarbeiter, den ich nicht wüsste, was ich mich ohne ihn. Und ich bete manchmal, dass ich ihn nie ernsthaft verletze. Das wäre eine Katastrophe. Der Mittelfinger ist der längste und der stabilste Finger. In der Mitte halt. Dazu auch sehr gespürig. Aber dem Zeigefinger kann er das Wasser nicht reichen. Das hat er auch nicht nötig. Mir denkt, der Finger sei zufrieden mit sich selber und der Welt. Er strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Aber manchmal, ganz im Geheimen, wenn es niemand sieht, zweifelt er an sich. Aber das würde er nie zugeben. Dabei ist ein bisschen Selbstzweifel zwischendurch gar nicht schlecht. Wenn der Mittelfinger handelt, dann geradlinig. Viele verlassen sich auf ihr Bauchgefühl, vor allem Frauen. Vielleicht wäre es kein Seich, sich mehr auf sein Mittelfingergefühl zu verlassen. Ich habe gerne gemeint, mein Ringfinger sei kürzer als der Zeigefinger. Aber das stimmt gar nicht. Wie es der Name sagt, ist er der geschmückte Finger. Gold trägt er, edle Steine, echte und falsche Diamanten. Auf eine Art ein Privileg und auf eine Art eine Last. Für einen Handanalyst ist der Ringfinger der Künstler in der Hand, der an seinen eigenen Ideen bastelt. Manchmal einfach für sich und manchmal in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig hat er die Aufgabe, den Ehering zu tragen. Das bringe ich nicht ganz zusammen. Bedeutet jetzt das, dass es eine Kunst ist, eine Beziehung zu pflegen? Oder eher, dass es eine Kunst ist, in einer Beziehung noch seine eigene Kreativität zu pflegen? Oder vielleicht sogar, dass der Mensch, der das Glück hat, in einer schönen Freundschaft zu leben, gerade durch die wertige Bindung über sich herauswächst?
Zeig-, Mittel- und Ringfinger sind ein Traumtrio. Wenn sie gut zusammengeigen, können sie feine Details ertasten und sich gegenseitige Informationen zuspielen. Ich lese mit diesen drei Fingern von meiner rechten Hand. Dreifach geneigt hat besser. Und dann noch der Benjamin, der kleine Finger. Noch unscheinbarer als der Daumen. Auch wenn er nie die Bedeutung vom Daumen hat, so ist er doch irgendwie das Züngli an der Waage. In seinem Wert sicher unterschätzt. Der kleine Finger gehört für mich zum Daumen. Er bildet mit ihm zusammen den Rahmen der Hang. Aber er ist fröhlicher als der Daumen. Er verspielt den Schlingel. Niemand kann ihm böse sein.
Ich möchte noch mal auf den Zeigefinger zurückkommen. Sie lesen mit dem Finger, weil sie mit den Augen nichts sehen. Tastet feine Pünktli ab, die sogenannte Brei-Schrift. Für mich ist das unvorstellbar, wenn wir die Punkte auseinanderhalten und jeden einzelnen spüren kann. Und wir haben es gerade gehört, das Lesen geht bei Ihnen gleich schnell wie bei uns Menschen, die sehen, Yvonne Scherrer. Was haben Sie für Erinnerungen an die ersten Leseversuche mit dieser Pünktli-Schrift?
Die erste Erinnerung ist einfach gut. Das war für mich eine Erlösung gewesen. Endlich konnte ich lesen, weil ich schon gewusst, was das ist, weil ich eine ältere Schwester habe, die vorher schon lesen konnte. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mir Ring geht. Zuerst haben sie uns zwar so riesen Töpfe auf so ein Brett montiert, wo wir es draufstecken konnten. Ich habe irgendwie gedacht, ich immer so, gerade so Babys sind wir jetzt so wieder nicht mehr. Und nachher, als dann aber das Buch kam, das Blatt, wo die Schrift draufgedruckt war, mit diesen feinen Pünktchen, das war für mich wirklich ein Glücksgefühl. Gefühl war erster Güte. Weil ich gemerkt habe, ich kann das unterscheiden. Ich habe ja schon trainiert, meine Finger, seit ich 4 bin, mit einer Ergotherapeutin. Ich kann das unterscheiden und jetzt geht es einfach darum, das zu üben. Und ich habe mich wirklich darauf gestürzt, weil für mich war das Lesen immer etwas, was ich unbedingt wollen konnte.
Und dann, wie geht das? Man geht dann mit dem Zeigefinger drüber?
Aha.
Oder mit mehreren? Ah, ich sehe es jetzt, Sie haben es jetzt gerade vor sich.
Also ich habe ein spezielles System herausgefunden. Eigentlich müsste man mit beiden Zeigefingern, also von beiden Händen, so fahren, die Linie entlang. Und dann, wenn man gegen hinten kommt, müsste die rechte Hand den Rest vor die Ziele lesen und die linke ging dann zurück, den Anfang vom nächsten Tag suchen und dann kumpelt die rechte wieder zurück. Ja. Und mir hat einfach gedacht, das sei so kompliziert, das konnte ich nicht können. Außerdem waren die Bücher so riesig, ich wollte die irgendwie noch halten. Und dann habe ich immer mit dem linken Arm das Buch irgendwie gehabt, weil ich das meistens auf den Knien hatte oder so, oder wenn ich gelegen bin, irgendwie so auf dem Bett halb. Und nachher habe ich einfach herausgefunden, dass wenn ich mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger lese, dann geht es am gäbigsten. Auf der einen Seite geht es mir happy, oder? Ich rutsche nicht ab, also ich verliere die Ziele nicht. Und das Zweite ist, ich habe ja quasi dreimal die Botschaft. Und die tun sich wie gegenseitig kontrollieren und korrigieren. Und es gibt einfach weniger Fehler.
Ist es eigentlich schwieriger, zum Beispiel Mundarttext zu lesen?
Ja, es ist insofern schwieriger, als dass ihr Blindenschrift, also in den modernen Sprachen Französisch, Englisch und Deutsch, gibt es eine sogenannte Kurzschrift. Das ist eine Art Stenografie. Das macht man, weil die Schrift so wahnsinnig viel Platz braucht, um einfach Platz zu sparen. Weil sonst ja schon so dick ist alles und riesig. Und die Kurzschrift ist zwar sehr schwierig zu lernen, aber das Gäbige ist eben, man muss weniger schnell fahren, oder? Man tut es dann wie entschlüsseln. Und Mundart tut man in der Regel nicht in Kurzschrift ausgeben, weil es ist einfach eine andere Sprache, es ist noch schwierig. Ich könnte, wenn ich will, aber ich mache es eigentlich nicht. Das heisst, ich lese in der sogenannten Vollschrift, wo ausser so Sachen wie SCH, CH oder so Sachen nichts gekürzt ist. Das heisst, ich muss einfach noch viel schneller fräsen. Und das ist manchmal wirklich noch tricky, weil man darf nicht kalte Hänge haben, man muss ganz locker sein, es darf einem ja, nichts wehtun idealerweise, es darf nicht keine Verletzung haben und so weiter. Also es ist wirklich noch krass. Und der Weg von der Fingerspitze bis ins Hirn, der ist ja recht lang. Und da hat es x Umschaltungen von diesen Nerven zwischendrin. Und mir fällt einfach auf, dass es viel weniger Fehler gibt vom Auge ins Hirn, wieder vom Vorhang ins Hirn. Das ist einfach irgendwie viel, viel heikler und man muss das einfach viel länger üben, bis man das so schnell kann. Und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, ich lerne da nie aus. Ich bin immer, immer, immer am Üben.
Die Hand geht recht schnell hin und her, wenn man da zuhört.
Ja, die flitzt.
Yvonne Scherrer, die Hand hat sie inspiriert zu kurzen oder längeren Texten und Geschichten. Man liest von verschiedenen Handwerken, vom Weberspinnen, Töpfern, Schreinern, Drechseln. von Chirurgen oder Heilern, die mit Händen Wunder vollbringen, von Doktoren, die mit groben Händen drücken und fragen, ob es weh tut, von Masseuren, die so berühren, dass es wohl tut, von Samet- und Seidenstoffen, von Aprikosenhäutchen, Schlangenhaut oder vom superweichen Faultierfell, von groben und feinen Händen, von Links- und Rechtshänder, von komplizierten Handbüchern, von unleserlichen Handschriften, von der Hand, die gibt und nimmt, oder über das Problem mit dem Handgeben.
Die Hand geben. Die Frage, ob man die vielen Hände gern geschüttelt hat oder nicht, hat sich nicht gestellt. Da hast du durch müssen. Nach der Predigt hat man allen, die man kennt, die Hand gegeben. Und man hat sozusagen alle gekannt. Und die, die man nicht kennt, haben einen gekannt. Die Hand geben war mir nicht a priori unangenehm. Aber am Anfang hat man das Ritual angehängt. Ich habe nie so recht gewusst, wann das der richtige Moment ist, um die Hand auszustrecken. Ich habe mich geniert. Ich könnte die Hand ins Leere rausheben, weil ich meine, jemand will mir die Hand geben. Das wäre mir dann peinlich. So da stehen mit der Hand in der Luft. Andererseits, wenn mir jemand die Hand geben wollte und ich habe nichts dergleichen da, ist das nicht minder peinlich gewesen. Die haben nichts gekannt und haben meine Hand einfach gefischt. Aber das habe ich auch nicht gern gehabt. So, hat meine Mama einmal nach ein paar verunglückten Verabschiedungsversuchen gesagt, die doch eigentlich so harmlos wären. So, von heute an streckst du den Leuten, die dir wollen, die Show sagen, die Hand her. Geh auf sie zu. Wart nicht, bis sie zu dir kommen und die Hand müssen aus deinem Hosensack ziehen. Schau in die Richtung, wo die Stimme herkommt und dann streckst du die Hand aus. Dann ist es einfach für sie. Aber Mami, ich kann doch nicht einfach die Hand ausstrecken, wenn ich nicht sicher bin, dass das schäme ich mich. Und wenn ich sie zu weit ausstrecke und sie irgendwo töpfe? Wegen dem musst du dich nicht schämen. Und wenn auch? Das magst du verleiden. Das andere ist schlimmer, wenn die Leute nicht wissen, was sie machen sollen und sich genieren. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe gespürt, wie mein 6-jähriges Herz bis zum Hals aufgeschlagen hat. So ist das also. Ich muss verleiden. Aber bei den anderen ist es dann nicht das Gleiche. Ich habe schon verstanden, was meine Mami gemeint hat. Sie ist gäng wieder mit dem gekommen. Zwar brauche ich einen Hang, der mich mitnimmt oder wo mir etwas erklärt oder zeigt. Aber ausstrecken muss ich. Das Gute kommt nicht von selber. Irgendwie habe ich es begriffen. Und irgendwie hat es mich total ungerecht gedünkt. Über den eigenen Schatten springen, sagt man dem, glaube ich. Dazu ist ja dann noch gekommen, dass nicht alle Hänge angenehm waren zum Drücken, Schütteln oder einfach kurz die Hand reinlegen. Aber auch diese Frage hat sich nicht gestellt. Wie war es für die anderen, meine Hand zu spüren? Ein saubere, feine Kinderhang. Ich habe gerne zugegriffen, so richtig. Ich habe gerne meine Hangfläche an die andere gedrückt, wenn mir ein Hang gepasst hat. Schwabbelige, gummige, verschlampete Hänge habe ich nicht gerne gedrückt. Schweisige haben mich abgestossen und ganz rauche haben mich abgeschreckt. Es hat knorrige Hände, verzwurgelte, grosse, weiche, dickaderige, gäderige Altfrauenhänge, die meine lebenden Kinderhang nicht mehr loslassen wollten und sie manchmal sogar in beide Hänge gebettet, die den Charme von einem Gummischlauch hatten. Mir hat die Angst gepackt, sie könnten sie einsaugen und ich wäre für Gänge angemacht. Mannenhänge habe ich tendenziell lieber gedrückt. Sie haben mehr Widerstand gegeben, haben den Druck erwidert. Frauenhänge haben sich nicht selten fragil gegeben. Mit dem Handschlag hat man sich selber und den anderen bestätigt, dass man dazugehört. Und es hat sich gehört, einem Pfarrer die Hand zu geben. Auch in diesen Öpfel hat man gebissen. Es war nicht gegen der Süsseste. Am nächsten Sonntag habe ich mir fest vorgenommen, meiner Mama ihren Rat in die Tat umzusetzen. Ich wollte den Stress vom 100 Hängschütteln minimieren, weil ich wusste, dass er gäng wieder kommt. Scheuch habe ich mein Hängli in den Raum rausgestreckt, ins Krüsimüsi von all diesen Stimmen und diesen internen Gerüchen. Mit der Zeit gäng dezidierter. Nach habe ich gelernt zu hören. Wenn mich jemand hat angeredet, habe ich kurzerhand meine rechte Hang in die Richtung der Stimme ausgestreckt. Manchmal hatte ich Angst, ich breche jemanden, komme jemandem zu nach. Aber es ist zum Glück nie passiert. Später, als ich mit meinen Schwestern umgezogen bin, haben wir manchmal die Leute selber angehauen. Auch die wir besonders gerne hatten. Noch später habe ich gelernt, lächeln, wenn ich jemanden grüssen wollte, die Hand ausstrecken und prüfen, wie es wirkt. Die unkomplizierte, sanktionierte Nähe hat mir einfach gefallen. Natürlich nicht bei allen Hängen. Aber ich habe angefangen lernen, aus dem Hemd den Druck etwas über einen Menschen zu erfahren, der mir die Hand gegeben hat. Natürlich passiert es mir noch heute, dass ich meinen Hang manchmal ins Leere habe. Ihr Meinung, jemand will mich grüssen. Oder im Wunsch, jemanden zu grüssen. Und der schaut mich gar nicht an. Unterdessen macht mir das nicht mehr viel aus.
Als Kind hat man uns immer gesagt, nicht anlangen, nur mit den Augen schauen. Was hat man ihnen gesagt, als sie noch klein waren?
Ja, das hätte man nicht gut können sagen. Es wäre halt einfach nicht gegangen. Wirklich immer sehr viel Ermutigung bekommen, mit Trauen, die Sachen in die Hand zu nehmen und das anzuschauen mit den Hängen, aber auch von meinen Eltern ganz klar auch gesagt bekommen, wenn das gefährlich ist und wo das ich nicht darf.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel absolut verboten war für mich Feuer.
Weil sie mit den Augen nichts sehen, müssen sie sich auf den Feuerhund, Ohren, Nase und eben die Hände verlassen. Wie funktioniert jetzt das? Wie brauchen sie die Hände im Alltag, um sich zurechtzufinden?
Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht einmal, weil es für mich so selbstverständlich ist. Wirklich für alles. Also, um eine Qualität zu prüfen, brauche ich die Hände, um zu wissen, welches Kleidungsstück am Morgen oder das ich anlegen will. Ich brauche die Hände, um zu kontrollieren, ob mein Hund sauber ist, ob er saubere Pfoten hat. Ich muss halt viel die Hände brauchen für Zeug, die vielleicht nicht so anmächelig ist. Also beim Kochen, man muss einfach spüren, oder, ob man das Zeug schon richtig hat abgerüstet. Gut, das geht ja noch, aber ich muss manchmal schon irgendwie in eine Sauce rein oder in etwas Grausiges, zum, ja, wenn mir etwas reingeht. Ich kann nicht schauen, oder? Ich muss es einfach wirklich spüren mit den Hängen. Und dann natürlich die ganze Lesarbeit. Es ist unendlich grosse Palette von Sachen und das ist manchmal schon das Problem. Also meine Hänge sind manchmal wirklich überbeansprucht und ich muss so regelmässig behandeln.
Wie denn?
Ja, einfach massieren, dass sie wieder ganz locker sind und dass sich nichts irgendwie aufbaut, dass sie keine Entzündungen bekommen, irgendeine Sehnen oder so.
Mit der Hand lesen, Gegenstände tasten, sich mit der Hand zum Beispiel den Wand nachbewegen, Türfallen finden. Das kann ich mir alles gut vorstellen, weil zur Nacht, wenn ich mal aufstehe, dann mache ich das auch, wenn es dunkel ist. Aber einen anderen fremden Mensch mit der Hand anlangen, eine fremde Hand heben, also nicht nur zum Grüssen, das machen wir ja alle, da hat man ja eher Hemmungen und es braucht ein bisschen Überwindung, wird gleich mal auch intim. Wie ist das bei Ihnen?
Es kommt gar nicht so häufig dazu, weil wir lernen eigentlich, wenn uns jemand führt, den Mensch, der vor ihm hergeht, die Hand quasi auf den Arm zu legen. Und das macht mir eigentlich nichts aus. Bei der Hand, das stimmt, oder? Da hat man zuckt ein bisschen zurück. Aber ich muss sagen, ich habe es eben eigentlich viel lieber, wenn mich jemand an der Hand nimmt oder wenn ich jemanden an den Hang nehme, weder wenn mich jemand einfach packt, weil das endet meistens damit, dass mich jemand am Handgelenk packt und das ist extrem unangenehm. Also es würde euch auch unangenehm sein.
Ja. Wie ist es eigentlich, tun Sie auch mal jemandem ins Gesicht lange zum schauen, wie jemand sich anfühlt, wie jemand aussieht oder wie gross das jemand ist?
Also wie gross jemand ist, das spürt man eigentlich, das muss man eigentlich nicht anlängen. Das hört man. Ja, das hört man. Mhm. Man spürt meistens so die Masse, die jemand hat, so ungefähr. Und das Gesicht längen, das tue ich höchst selten. Also ich habe es selber auch nicht so gern. Und ja, viele Menschen haben das, glaube ich, nicht so gern. Und es ist gar nicht so aussagekräftig, wie ich immer gemeint habe. Weil das, was mich im Gesicht am meisten interessiert, ist der Ausdruck. Und das kann man mit den Hängen fast nicht spüren. Ich mache es ganz selten. Ist natürlich, ein Gesicht ist einfach etwas sehr Schönes, aber ich tue mich da sehr zurückhalten, weil für mich ist das einfach auch etwas ganz Privates, das Gesicht.
Yvonne Scherr, wenn man die Geschichte in diesem neuen Handbuch liest, dann erfährt man auch viel über Menschen, die mit den Händen arbeiten, von Handwerkern. Was gefällt Ihnen am Handwerk?
So etwas wahnsinnig Wertschafts, Wertiges, Kostbares, Wertvolles für mich. Ich habe halt auch sehr gerne Werkstoffe, wo das häufiges Vergnügen ist, das auch anzulängen. Etwas aus Holz zum Beispiel, oder aus Lett, oder aus Glas, oder was auch immer. Einfach, was alles möglich ist mit den Hängen, das fasziniert mich unendlich. Und dazu kommt, glaube ich, eben noch, dass ich selber halt viele Sachen nicht könnte, weil Häufig ist beim Handwerk das Zusammenspiel von einem guten Hang und einem guten Auge eigentlich zentral. Es gibt viele Handwerke, die könnte ich nicht machen. Also zum Beispiel das Spinnen, das kommt auch vor in meinem Buch, das könnte ich. Aber jetzt zum Beispiel also Holzobjekt rechseln oder irgendwie eine Glocke schmieden oder so, das könnte ich ohne zu schauen nicht.
Über einen, der mit Holz arbeitet, haben sie auch geschrieben.
Holz wie Glas. Er ist mit dem Holz per Du. Wenn er von ihm redet, tönt es, wie wenn er von seiner Geliebten würde erzählen. Die Stimme wird leise, beschlägt sich mit dem feinen Nebel vor Rührung. Die Schreiner wollen Bretter möglichst ohne Necke, unterschiedliche Maserungen oder Astlöcher. Die Zeichen der Persönlichkeit des Baums sind unerwünscht. Bitte möglichst alles gleich und keine Eigenmächtigkeiten. Und wenn es gleich hat, weg damit. Oder sie kommen einfach nicht in die Grenze und man wählt konforme. Der Stefan ist zwar auch Schreiner, der Tagtür. Aber am Abend, zur Nacht und an den Wochenenden ist er Drechsler. Ein richtiger Holzwurm ist er. Er sucht Spuren vom Leben im Holz. Astlöcher, Splintholz, Rinden, Verfärbungen, ja sogar Löcher. Er bezieht sie in sein Kunstwerk ein und macht jedes zu einem Unikat. Er drechselt das Holz, solange es noch grün ist. Nass drechseln, sagt man dem. Wenn das Holz nach dem Verarbeiten langsam trocknet, verzieht sich es und verändert die Form. Die Kugeln werden leicht elliptisch, die ebenmässigen, glasdünnen Kelchen leicht oval. Im Stefan seine Holzobjekte sind ein Augenweid. Aber mindestens so sehr ein Freudefest für die Hänge. Das Holz musst du in die Hänge nehmen. Musst es spüren, sagt er. Sonst verstehst du es nicht. Verzaubert hocken wir wie Kinder auf dem Teppich von dieser Schatzkammer. Erkunden mit den Fingern verschiedene glatte und verschiedene strukturierte Oberflächen. Kältere und wärmere, rundige, wölbige, ausgefranzelte Ränder. Stecken unsere Finger in Löcher, legen die Hänge um die Kelche, Schalen und streichen die Höhlen aus. Jedes Holz hat auch seinen Ton, wenn du drüber fährst oder dran klöpferlst. Und natürlich lässt sich endlos über die Farbschattierungen und die Maserungen verhandeln. Das Zwetschgenholz ist mein Lieblingsholz, sagt der Stefan. Irgendwo zwischen Rot und Violett. Kein anderes hiesiges Holz hat so eine Farbe. Ihr Hang ist das Zwetschgenholz warm, kompakt. Es vermittelt Stabilität. Eine angenehme elterliche Wärme. Das zweitliebste Holz ist das von Eiben. Auch sie hat ein Rot, aber dünkler, ernstrot. Ihre Jahresringe sind ganz eng, weil sie so langsam wächst. Das Eibenholz ist kühl in der Hang. Es ist ein Holzessenz. Ein einfaches, kurz treffes, wunderschönes Gedicht. Ein Eibenkelch ist dünn wie Glas. Und ein anderer, habliger, ist aus zwei Eibenstämmen geschnitten, die zusammengewachsen sind. Eiben machen das öppe. Das Faszinierende daran ist, dass ich die Rinden der beiden Stämmchen einzeln spüre und gleichzeitig sind sie zusammengewachsen. Keine Ahnung, wie das geht. Aber es geht. So etwas gibt es also. Ganz nach zusammenwachsen und gleich sich selber bleiben.
Yvonne Scherrer, Sie haben schon mal ein Buch über das Schmücken geschrieben, Nasbüchli heisst es. Hänglisch, das ist jetzt Ihr zweites Mundartbuch. Warum schreiben Sie auf Berndeutsch?
Weil es mir einfach so wahnsinnig gefällt. Ich habe die Sprache einfach so gern. Es ist meine Muttersprache. Und ich glaube, ich kann auf Berndeutsch Sachen sagen, die ich auf Deutsch nicht könnte. Zum Beispiel im Nasbüchli kommt Schweiseln vor. Also Schweiseln auf Hochdeutsch, das ist einfach schwierig. Es gibt viele so Sachen. Man kann ein bisschen giftiger sein, man kann ein bisschen böser sein und man kann auch ein bisschen lieblicher sein und ein bisschen, ja, fast zärtlicher, auch mit diesen Verkleinerungsformen, die man im Berndeutsch einfach hat. Mhm. Und in so einer Sprache wollte ich einfach schreiben.
Ich frage jetzt aber gleich mal ganz direkt, würden sich Geschichten in der Schriftsprache nicht besser verkaufen?
Ja, das ist ja so. Das ist sicher so. Wobei, oder man muss ja sich immer fragen, wenn man etwas macht, wie grenzt man sich ab? Jetzt ich mache etwas auf Berndeutsch, ja, was es so in dem Sinn nicht gibt, ist sicher ein Vorteil. Dann gibt es natürlich die Nische, die treuen Leserinnen und Leser von Berndeutsch, die Sachen lesen, das sagt zumindest mein Verleger. wo man hoffen kann, dass sie es lesen. Aber klar, man hat den deutschen Markt nicht. Mhm. Mein Traum ist, meine Bücher auf Englisch zu übersetzen, weil ich überzeugt bin, dass das ging. Aber nie auf Deutsch.
Ja, da sind wir noch mal gespannt. Was braucht es für Sie für Zutaten, damit es eine gute Geschichte gibt?
Ja, also sicher mal der Anfang und der Schluss sind, glaube ich, ganz wichtig. Der Anfang muss einem reinziehen, mitziehen, mitnehmen. Und der Schluss, der muss einem auch irgendwie muss einem treffen. Irgendetwas mit dem anstellen, der Schluss. Für mich ist der Rhythmus ganz wichtig. Also es braucht verschiedene Tempi in einer Geschichte. Es muss mal schnell gehen, dann muss es wieder langsam sein. Handlung und Beschreibung braucht es beides, denke ich mir. Und die Personen in dieser Geschichte müssen so sein, dass man Lust hat, mit denen etwas zu erleben.
Wie wird die Geschichte rund?
Für mich ist halt eine Geschichte eigentlich wie ein Stück Musik. Und Musik ist zwar eine Sprache, die ohne Wörter rauskommt, aber das muss wie stimmen. Ja, es gibt ja viele Frauen, oder, die so sagen, ja, da tue ich einfach mein Bauchgefühl. Oder ja, das ist einfach Intuition. Und ich geniere mich jetzt, wenn ich das sage. Aber es hat für mich wirklich ganz viel mit Musikalität zu tun, mit einem Klang, der für mich muss stimmen muss. Der ist für mich eine Geschichte rund. Aber das wirklich in Wort fassen, das kann ich gar nicht.
Wir haben noch mal Platz für eine kurze Geschichte, Yvonne Scherr, weil ich will einen Äpfel, wie Sie sagen, oder Snežanka, Schneewittli.
Unbedingt Snežanka gerne.
Warum?
Ja, ich habe da etwas ausprobiert. Ich habe probiert, zu beschreiben, wie das ist, wenn man etwas isst. Also ich habe probiert, die Mischung von Geschmack und einfach, wie sich das im Mund präsentiert, das bestimmtes Essen, habe ich probiert aufzuschreiben. Das war recht schwierig. Und ich habe einfach ganz fest gefreut. Ich habe das Gefühl, das ist mir gelungen. Snežanka, Schneewittli. Weisse Kugeln, Schneewittli-Speis, aber nicht etwa gelassen. Kugeln aus Gurkenmöckli, Joghurt, Baumnussbrösmeli und Knoblauch. Die kühlen Lippen vom Joghurt und die glatte Textur von Gurken, wie eine gesunde, märli schöne Mädchenhaut. So ein hellenisches Mädchen müsste doch warme Hänge haben, die einen anschnaufen. Aber es sind märli Hänge von innen dran, unwirklich kühl. Und jede Pore wird vom Gurkenschönheitsmittel gebüschelt. Perfekt, aber eben noch frech. Beissest auf Gurkenbitzli, spritzt es. Und in dieser Glätte und Kühle die Mini-Feuerherde vom Knoblauch, wo die Kräterli in die ideale Landschaft brümt, verschmitzt das zusammengezogene wieder geht ausdehnen, sodass es am Ende gleich noch Runzeln gibt, sogar für die Snežanka. Und wie wenn ein Ménage à trois nicht schon genug wäre, jetzt noch die Nussbrösmeli. Wenn man Pech hat, verschluckt man sich an einem und man muss bis zu Tränen husten. Kühle Zungenlippen vom Joghurt, Schönheitskäche vor Gurken, Knoblauchkräterli und die morbi ölige Nuss, die eine versöhnte Bittersüße ins Spiel bringt. Und dem Ganzen sagt man erst Schneeweiss. Nuss versalbt Lachfältli wissen, der Knoblauch gibt Pfeffer unter zu füddeln und zwickt einen weiter, das Joghurt hämpfelt, mümpfelt, und die Gurke, fast nur Wasser, hebt zusammen und lässt gleichzeitig fröhlich wieder los. Jeder Beiss ein Geflecht aus Kräften, die sich ineinander verschlingen und sich gegenseitig heben und aufheben. Bei jedem Beiss machst du die Augen zu und geniesst es.
CH mit gestern in der Schnabelwelt hier auf SRF 1. Vielleicht ganz ein Haufen Leute sind daheim in der Stube drin. Es gibt aber auch noch ganz ein Haufen, die fleissig unterwegs sind. SRF Verkehrsinformationen von 21.42 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 10 Kilometer Stau, eine Wartezeit von mindestens 1,5 Stunden. In der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Niederurnen und Wesen stockender Verkehr nach einem Unfall. In Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Chur Süd und Bonaduz 5 Kilometer Stau und auf dem Juliaplatz größere Behinderung, dies wegen eines Schneesturms. Zwei Hinweise zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Thusis und Tiefenkastel sowie zwischen Lenzburg und Chur sind unterbrochen. Thank you. Donnerstagabend, SRF 1, 9:45 ist es. Die Idee des Schnabelweit-Briefkasten ist eigentlich ganz einfach. Dir fragen und wir antworten. Heute ist der Mundartspezialist Christian Schmutz, der auf verschiedene knifflige Hörerfragen Informationen zusammengetragen hat. Dran. Der Christian Schmutz, der SRF1-Hörerin Valeria Lichtenhahn. Sie hat geschrieben, in ihrer Verwandtschaft heisst das oberste Fach vom Rucksack. Das heisst Wächten. Also das Deckfach, wo bei mir meistens Nasentücher, Pflästerchen oder Sackmesser reinkommen. Jetzt haben die Familienmitglieder gemerkt, dass die anderen Leute das Wort «wächten» im Zusammenhang mit dem Rucksack gar nicht kennen. Darum fragt Valeria Lichtenhahn, ist dies also lediglich eine Erfindung unserer Familie?
Oh, üble Sachen, Maloney.
Schwierig.
Ja, also es kann durchaus sein, dass die Bedeutung eine familiäre Erfindung ist. Die Wörterbücher führen es immer nicht auf.
Also ich frage in diesem Fall ein bisschen anders. Wie ist es dazu gekommen, dass man im Fach vom Rucksack ein Wort wie «wächten»? Warum hat man das angefangen?
Das ist die genau richtige Frage. Ich habe selber noch keinen Begriff gehört, nur von das Fächli. Und wenn man jetzt aber eben unbedingt so eine Bezeichnung will, von etwas, das noch gar keinen konkreten oder passenden Namen hat, ja, dann könnte man das einfach Fach 1 nennen. Oder Sonnenbrillenfach. Einfach von das, was man es halt braucht. Oder Pflästerlifach.
Ja.
Oder man übersetzt es aus einer anderen Sprache- oder Dialektregion. Oder man schafft irgendetwas wie «Sedgi dav div dof». Irgendetwas.
Das sehr schweizerisch.
Ja. Nur inspiriert man sich eben meistens in der Umgebung. Also an den Begriffen, die es schon gibt. Das ist ja eben Sprachschöpfung und da ist ja eigentlich alles möglich. Wichtig ist einfach der Obername von dem neuen Begriff von anderen Leuten. Da ist es einfach wie eine Abmachung zwischen denen. Das heisst jetzt einfach das und so verstehen wir uns.
Detektiv Schmutz, jetzt hast du eine Spur gefunden, wie die Familie Lichtenhahn jetzt eben auf Wächten gekommen ist.
Ja, eine Spur schon. Also, E-Bedeutung kennen sicher viele Hörerinnen und Hörer. Wächten, Gewächten, Wächten oder Weihten, das sind in erster Linie Schneeverwehungen. Also das ist dann auch noch weitergegangen zu Lobhäufen oder zu Haufenmengen ganz allgemein. Und jetzt eben von diesen Schneeverwehungen könnten es tatsächlich inspiriert sein, wegen die Gewächten gehen ja meistens so ein bisschen ober einen Abhang raus. Also fast so ein bisschen wie das Fächli von dem Rucksackdeko über den Rucksack raus. So könnte ich mir das vorstellen, wegen die anderen Bedeutungen von Wächten geben halt schon nicht wirklich etwas her.
Das ist also ein wunderschönes Bild, wenn der Schnee quasi über das Sonnendeckli oder über das Pflästerli-Fächli kommt. Das ist SRF 1 mit dem Schnabelweit-Briefkasten. Wir haben gerade noch ein Wort, das jemand gebraucht hat. Und andere haben so ein bisschen gehäuselt aus der Wäsche geschaut. Die Heidi und der Kurt Joller aus Weggis, Kanton Luzern, sagen einer schlanken Person, sie ist eine Rani-Person. Wieso löst jetzt das Wort Ran in ihrer Umgebung nur ein ungläubiges Staunen aus, Christian Schmutz?
Ich würde sagen, weil das in der Region nicht geläufig ist. Und auch die Kombination und die Bedeutung ist halt schon nicht alltäglich. Also heute erst recht nicht mehr. Also zuerst mal langsam. Das Adjektiv Rhein, Rhein, Rhein mit der Lautvariante Ran in der Ostschweiz hat in den Schweizer Dialekt eben nicht nur Rhein für sauber geheissen. Rhein hat eben auch eine Bedeutung fein, dünn, zart, also ganz reins durch. Das hat man gebraucht für Sand, für Gewebe oder auch für Fäden, die hier besonders rein oder ran können sein. Im Kanton Bern hat man es auch für Stecken oder für Leute können brauchen. Es ist gar grüseli, es reins Fraueli.
Also wenn ich jetzt richtig zusammenfasse, dann ist das eine Lautung aus der Ostschweiz mit einer Bedeutung aus dem Kanton Bern. Und das alles kommt dann da in der Innerschweiz zusammen. Ist so etwas möglich?
Ja, das ist genau das Problem von der Frage und von der Antwort. Es gibt da schon mehrere Fragezeichen. Und tut mich nicht auf die Antwort behaften. Aber Ran aus Schlank, Das kann nur hier zusammenkommen. Heutzutage sind die Leute auch sehr mobil und so etwas kann von Eltern, Grosseltern oder dann ein Ehepartner oder Kollegen verbreitet gekommen sein. Also so müsste wahrscheinlich das Rahn in die Innerschweiz gekommen sein.
Leck du mir am Jöbli, kann ich nur sagen, Christian Schmutz. Da haben die Hörerinnen und Hörer also ziemlich knifflige Fragen gestellt im Schnabelweit-Briefkasten. Und ich sage es einfach so gern, leck du mir am Jöbli, wunderbar Schweizerdeutsch. Der Michael Müller von Bolligen, Kanton Bern, fragt, von wo kommt der Ausdruck?
Ja, das kann ich kurz und gäbig beantworten, aber Achtung, jetzt kommt es derb.
Soll ich die Ohren zu haben?
Ja, vielleicht besser. Schon seit dem Spatenmittelalter gibt es so ganz grobe Redewendungen rund um das Hintertür der Leute, wenn man so die Geringschätzung gegen andere Leute unterstreichen will. Also zum Beispiel, blas mir ins Vödel. Oder kannst mir in die Kappe schiessen. Oder eben, leck mir am Arsch.
Ich bin also froh, hast du die Wörter ins Wau genommen. Das sind wirklich richtige Kraftausdrücke. Was für Möglichkeiten gibt es jetzt, ja, so ein bisschen mit einem freundlicheren Schweizerdeutsch das zum Schiffen?
Das machen wir sehr gerne, so Verhüllformen bilden. Und die beliebtesten Verhüllformen in der Schweiz sind «Blas mir in die Schuhe». Mhm. Aber auch eben «Leck du mir am Tschöbli» hört man häufig. «Leck mir» ist dann auch gar nicht mehr automatisch derb, sondern es kann ja auch überrascht oder anerkennend sein. «Leck mir». Mhm. Also das Tschöbli steht hier zwar für einen Arsch, aber man braucht es eben genau für nicht direkt so derbe Begriffe müssen zu brauchen. So ähnlich ist es ja auch bei den Flüchen. Gott probiert man eben nicht ins Maul zu nehmen oder Sakrament oder Teufel oder so unanständige Wörter, wo man gegen mit probiert, mit etwas Unverfänglichem zu umschiffen.
Also da sage ich nur Sapperlot und die Spielform vom Wort Sakrament. Möchtet ihr auch schon lange mal eine Erklärung zu einem Wort, vielleicht zu einer Redewendung oder zu einem speziellen Ausdruck, dann schreibt uns doch respektive am Schnabelweit-Briefkasten über folgende E-Mail-Adresse mundart@srf.ch. Und wenn ihr interessiert seid an dem Mundartbuch, das wir euch in dieser Stunde auch vorgestellt haben von der Yvonne Scherer, hier nochmal die Angaben zu dem Buch, wo es um den Tastsinn und um die Hand geht. Yvonne Scherer, ihr Handbuch heisst eben da Hänglisch. Und es gibt ein Buchvernissage Ende April, am 29. April, liest sie davor in der Buchhandlung Haupt zu Bern. Das also zum Hänglisch und 7 Minuten, dann ist es 10. Wir spielen der Gustav hier auf SRF 1.
Blut durch den Gang, wie du bist, Kaffel auf dem Balkon, strecken die Füße an die Wand. Von außen dampft die Stadt und macht das saure Grin. Nur wir liegen hier auf dem Balkon und schlürfen an unserem Gin. Und die Sonne glitzert durch das Glas. Und du lachst mich glücklich an. Paddeln und sie mogeln und sie brabbeln, aber uns ist das egal. Dort draussen brennen die Häuser schon und das Meer kommt sanft in die Strasse. Nur wir liegen hier auf dem Balkon und nippen an unserem Glas. Und so lang glitzert durch die Leo!
nichts. Könntest du stürmen, könntest zwängen, und du blühen oder quengen. Aber heute, nein, nein, gibt's. Aber heute, nein, nein, gibt's. Aber heute, nein, nein, gibt's. Kino sösch nüt.
Relativ modern, der Gustav mit Gin. Wie ist das bei euch, wenn ihr an Kinderlieder denkt, die ja vielleicht schon ein bisschen länger zurückbleiben? Was kommt euch als erstes in Sinn? Dort hinten am Bergli oder «Wir sennen heisst lustig»? Na, Kinderlieder, da gibt es einen ganzen Haufen.
Alle meine Entli schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfli Hans ins Wasser,
Schwänzli Hans in Höhe. Ja, das ist das Lied, das den meisten in Sinn kommt. Dabei gibt es noch ganz andere.
Hinter dem Haus und vor dem Haus machen wir Ringeltänzli. So ist der Häsli, schaut uns zu, wedelt mit dem Schwänzli.
Schweiz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.